Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Mein Name ist Jan-Martin Viada.
Und ich bin Patrick Honecker.
Patrick, sagt dir IQB Bildungstrend was?
Ja, klar, das ist eine der vielen Qualitätsmessungen im Bildungssystem.
Klingt jetzt nicht wahnsinnig aufgeregt oder aufregend. Eigentlich komisch, oder? Weil der IQB Bildungstrend zeigt Erschreckendes. Der zeigt, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler, was ihre Kompetenzen angeht, ja, auf dem Weg nach unten sind. Und trotzdem scheint das irgendwie so ein Thema zu sein, was so nebenher läuft, oder?
Ja, du sagst vollkommen recht. Ich bin überhaupt nicht irgendwie schockiert, weil es ist ja eigentlich vom Schock zur Routine übergegangen. Wir haben uns an die vielen schlechten Nachrichten aus dem Bildungssystem gewöhnt und das geht ja nicht nur mir so, sondern vielen anderen. Und deswegen ist da so eine gewisse Lethargie eingesetzt.
Lethargie, so klingst du auch ehrlich gesagt ein kleines bisschen noch. Ist das irgendwie, also ich meine, überleg dir mal, worum es geht. PISA 2000 war das, 2001, damals der PISA-Schock. Wir dachten, oh Gott, wir sind eine tolle Bildungsnation. Plötzlich wussten wir, irgendwie sind die Ergebnisse bei uns ziemlich schlecht. Es ging danach, gab es so eine Art Aufschrei, einen richtigen, dieser PISA-Schock. Es ging aufwärts, man hat sich irgendwie im Bildungssystem zusammengerafft. Und seit gut 10 Jahren geht es wieder in die Gegenrichtung. Und diesmal interessiert es keinen mehr. Wo ist der zweite PISA-Schock?
Also ich glaube, um jetzt mal ein bisschen aus der Lethargie rauszukommen. Das Ding ist ja das, wir haben das 2012 bis, sagen wir mal, 15, 16, haben wir eigentlich die Tatsache gehabt, dass wir gesagt haben, wir wissen es längst. Ja, also viele Beobachter waren am Ende des echten Erstaunens dort, wo die Datenlage immer dichter wurde und die Richtung immer negativer. Wir haben gesagt, ja klar, das kennen wir doch schon. Das ist so ein bisschen wie bei der Deutschen Bahn. Keiner regt sich doch mehr wirklich darüber auf, dass die Deutsche Bahn unpünktlich ist, weil sich alle daran gewöhnt haben. Und das
Da
ist
alle
auch ein deutsches
resigniert sind,
Problem.
oder?
Ja,
Das ist Resignation.
Vielleicht ist es ein bisschen deutsches Problem, ich weiß es nicht, aber ich stelle fest, dass das Wundern verschwindet, auch wenn die Lage objektiv dramatischer wird. Vielleicht ist es so eine Art Serialisierung, man gewöhnt sich einfach an dauernde schlechte Nachrichten.
Interessant ist, ich war gestern bei der Veranstaltung, also wenn dieser Podcast erscheint, schon ein paar Tage länger her, bei der Amtsübergabe der Bildungsministerkonferenz, wo die neue Präsidentin der Bildungsministerkonferenz, Anna Stolz aus Bayern, offiziell inauguriert wurde. Da war auch die Bundesbildungsministerin, die sagte, ja, es gibt ja immer wieder Umfragen, gerade wieder eine, dass für die Menschen da draußen Bildung das Problemthema Nummer eins ist oder das wichtigste Thema Nummer eins ist. Wenn das aber so ist, warum machen wir nichts?
Ja, also erstmal bezweifle ich, dass das stimmt. Also man sieht
So,
das jetzt
Umfragen
auch.
zeigen das.
Na, also vielleicht wird das von der Bevölkerung so wahrgenommen, die Politik agiert nicht immer so. Und da gibt es ja verschiedene Gründe für. Das eine habe ich Serialisierung. Ich glaube, es gibt auch so eine Komplexitätsausrede. Ja? Man sagt immer so, na, Föderalismus, Lehrkräftemangel, Migration, Inklusion. Es gibt ja tausend Gründe. Und niemand will wirklich sagen, wir gehen an dieses ganze große, komplexe Thema gemeinschaftlich ran. Und es gibt ein Erwartungsmanagement. Ja? Wenn wir so eine dauerhafte Erzählung haben, Deutschland hat ein strukturelles Problem und das hat sich ja so ein bisschen eingenistet, dann wundert es nicht mehr. Dann wird das zur Grundannahme und dann gibt es das, was du gerade bei mir festgestellt hast, so eine Issue Fatigue. Ja, so ist es eben. Und ehrlich gesagt glaube ich den vielen Bekundungen gar nicht mehr, dass man immer sagt, Bildung und Wissenschaft sind das Wichtigste in Deutschland, sondern oft erlebe ich in der Politik eigentlich genau das andere handelt, weil man auch Sorge hat, dass der Souverän möglicherweise andere Themen als wichtiger erachtet.
Das ist interessant. Also ich glaube schon, dass wir da auch als Gesellschaft ein bisschen schizophren sind, dass wir sehr schnell sagen, Bildung und Wissenschaft sind total wichtig für uns. Aber im Alltag gucken wir dann doch vielleicht auf andere Sachen. Gucken wir, wie viel haben wir am Ende des Monats netto übrig? Oder wir gucken darauf, wie es in unserer Jobsituation ist oder keine Ahnung, ob irgendwie wir ein Verkehrsproblem haben. Und dann fällt das hinten runter. Wie ändern wir das denn? Patrick, also hast du nicht, ich meine, ich bin Bildungsjournalist, ich schreibe seit 4 Jahren darüber, ich weiß es nicht.
Also ich glaube, über ein Thema können wir heute ganz gut sprechen, nämlich wenn Wissenschaft konkret zu etwas beiträgt, was die Lebenssituation von Menschen verbessert. Ja? Und dann lass uns doch gleich mal einsteigen in das heutige Hauptthema des
Ja,
heutigen
Moment,
Gipfels
Moment,
der
Moment, jetzt
Bildung.
machst du es dir aber ganz leicht, da wegzukommen, weil nämlich meiner Aporie hilfst du da auch nicht so richtig, weil vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dazu kommen, und wir haben wirklich einen spannenden Gast heute. Ich glaube schon, wir müssen es irgendwie schaffen, die Bildungspolitik mit so einer Art optimistischem Erwartungsdruck zu überziehen. So nach dem Motto, wir können das schaffen, aber ihr müsst jetzt auch was tun und es gilt keine Ausrede mehr. Und es gilt kein, ach na ja, die Dinge sind zu schwierig und die Zahl, keine Ahnung, der Schülerinnen und Schüler mit bildungsfernem Hintergrund ist größer geworden und dieses und jenes. Und wir müssen irgendwie einfach sagen, jetzt gilt es, liebe Politik, und wir glauben, wir können es schaffen. Aber gut, ich glaube, das ist eher mein Problem als deins. Du schreibst ständig über Bildung. Das ist etwas, was mich immer sehr beschäftigt und ich versuche immer, Optimismus auszustrahlen, aber ich bemerke viel. Ja, wie hast du es genannt?
Ja,
Fatigue? Wie hast du das genannt?
Issue Fatigue, ja, dass
Issue
man über,
Fatigue.
ja, man ist einfach ermüdet über das Thema. Aber trotzdem, also ich komme mal zurück und ich lasse da auch nicht locker. Es gibt ja viele gute Beispiele, wo Bildung und Wissenschaft erfolgreich sind. Und heute haben wir ein Thema hier bei uns in unserem Gipfel der Bildung, nämlich wir wollen davon sprechen, wie Forschung im Osten Deutschlands wirklich eine Menge beigetragen hat. Und zwar vor allem hinsichtlich der Frage, welche Region, welche Rolle spielt Wissenschaft im Strukturwandel der Kohleregion? Und da haben wir, glaube ich, jemand und auch ein Thema, was wir ganz Gutes transportieren können.
Ja, genau. Mit dem Wettbewerb Wissenschaftsperspektiven für die Region haben Bund und Länder Neuland betreten. Ziel war es, mit Mitteln aus dem Strukturstärkungsgesetz, auch ein schönes deutsches Wort, für die Kohleregion neue wissenschaftliche Leuchttürme aufzubauen. Nicht irgendwo, sondern gezielt dort, wo der Kohleausstieg besonders tiefe wirtschaftliche und gesellschaftliche Spuren hinterlässt. Im Westen gibt es das auch, aber vor allem in Ostdeutschland. Und dort wird Wissenschaft ausdrücklich nicht nur als Erkenntnisproduzent verstanden, sondern auch als Motor für regionale Entwicklung, als Anker für Innovation, Wertschöpfung, Zukunftsperspektiven. Und aus diesem Wettbewerb sind zwei neue Großforschungszentren hervorgegangen. Eines davon ist das Center for the Transformation of Chemistry, kurz CTC oder CTC im Mitteldeutschen Revier. Ja, ein Forschungsinstitut finanziert aus Kohlestrukturmitteln des Bundes und zwar richtig viel. Für den Aufbau des CTC stellen Bund, Freistaat Sachsen und Sachsen-Anhalt insgesamt 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist richtig Geld, Patrick.
Ja, das stimmt. Und vielleicht wichtig auch, das Ganze ist natürlich, im Ruhrgebiet hat man Erfahrung gesammelt, aber hier haben wir jetzt wirklich etwas, wo man sagen kann, wir können Erfahrung, aber auch gleichzeitig neue Innovationen mit hineintragen. Und einer der zentralen Köpfe in diesem Projekt ist unser heutiger Gast. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, Professor an der FU Berlin, Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Gründungsdirektor des eben schon genannten CTC. Herzlich willkommen, Professor Dr. Peter H. Seeberger.
Ja, danke für die Einladung.
Herr Seeberger, bevor wir über das CTC und über Strukturwandel sprechen, wenn man Ihre letzten Jahre betrachtet, dann bewegen Sie sich ja permanent zwischen sehr unterschiedlichen Rollen. Spitzenforscher, Institutsdirektor, Wissenschaftsmanager, Unternehmer. Wie muss man sich Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
Ich bin Wissenschaftler und ich bin Forscher. Und alles andere wächst daraus heraus. Und es ist auch, glaube ich, gar kein Gegensatz und ich muss da nicht die Hüte andauernd wechseln. Die Aufgaben sind eigentlich immer die gleichen. Und deswegen lässt sich es auch leicht vereinbaren. Auch bin ich jetzt im Alter mit Ende 50, wo ich sagen kann, na gut, ich schreibe zwar noch meine 30 Paper pro Jahr, aber man muss auch was zurückgeben, man muss dazu beitragen, dass andere forschen können. Und das tun wir halt in der Bildung zum einen von jungen Leuten und auf der anderen Seite, indem ich bei der DFG dafür engagiere, dass eben weiterhin Geld in die Grundlagenforschung an den Hochschulen in Deutschland fließt. Und ich glaube, da ist es natürlich günstiger, als Max-Planck-Direktor dabei zu sein. Denn mir kann keiner vorwerfen, dass ich das nur pro domo tue. Denn als Max-Planck-Direktor darf ich keine DFG-Anträge stellen. Und deswegen glaube ich, ist es umso günstiger, wenn ich mich da einsetzen kann, weil ich mache es eben für die Gemeinschaft und nicht für mich selbst.
Wenn Sie sagen zurückgeben, was genau meinen Sie denn? Wer hat Ihnen was gegeben, wo Sie jetzt zurückgeben wollen?
Ich hab großes Glück gehabt. Wie Sie hören, komme ich ja aus Bayern oder aus Franken, um genau zu sein. Ich hatte ein Hochbegabtenstipendium vom Bayerischen Staat. Das heißt, ich habe einen BAföG-Höchstsatz bekommen vom ersten Tag an. Damit kann ich mir leisten, Chemie so zu studieren, dass ich wirklich nichts gemacht habe, außer studieren. Habe dann aber nur 3 Jahre in Deutschland studiert, habe ein Vordiplom nach 4 Semestern und bin dann ohne Abschluss nach USA, habe dort direkt promoviert. Da hatte ich wieder ein Fulbright-Stipendium, also auch Glück gehabt und habe es dann geschafft, ja, relativ jung, Professor am MIT zu werden, auch dann Full-Professor zu werden mit Daueranstellung und bin dann über die Schweiz 2009 nach Deutschland zurückgekommen an die Max-Planck-Gesellschaft. Und das muss man ganz klar sagen, wir beschweren sich oftmals in Deutschland. Aber ich denke, die Max-Planck-Gesellschaft bietet etwas für Grundlagenforschende, das es sonst auf der Welt so überhaupt nicht gibt. Ich erlaube mir das zu sagen, MIT, ETH Zürich sind jetzt keine schlechten Plätze, aber Max Planck ist jetzt nochmal einen Tacken drüber. Und das sehen wir ja auch, wenn wir schauen, was an Nobelpreisen rauskommt, was dort an Forschung rauskommt. Das finde ich wirklich ganz exzellent und dafür muss man echt dankbar sein. Ich darf nie vergessen, ich glaube, das gilt für uns alle, was wir ausgeben, um diese Forschung zu machen, das ist Steuergeld. Am Ende des Tages, glaube ich, haben die Leute, die Steuergeld bezahlen, auch ein Recht darauf zu erfahren, was passiert damit. Und die Frage muss auch kommen, was bringt mir das in meinem Leben? Und das ist auch ein bisschen der Grund, dass wir dann das CTC gemacht haben, um eben den Leuten zu zeigen, schaut, ihr investiert in die Forschung und am Schluss des Tages hilft die Forschung, die Zukunft zu gestalten, um euer Leben besser zu machen.
Das ist schon sehr spannend, insofern, Herr Seeberger, weil Sie genau auch das tun jetzt, was wir vorhin ja im Gespräch hatten. Wir müssen auch positiv reden. Wir müssen irgendwie auch das, was wir haben in Deutschland, als das erkennen und auch wertschätzen und dann auch aufgrund dieser Grundlage auch nach vorne gehen. Also finde ich sehr schön. Ich glaube, das müssen wir wieder ein bisschen lernen, auch positiv zu sprechen über das System, was wir haben. Noch eine Nachfrage, Herr Seeberger, gab es denn in Ihrer Laufbahn, Sie haben das gesagt, einen Punkt oder also wo Sie gemerkt haben, Sie wollen zurückgeben, wo Sie gesagt haben, ich will nicht nur forschen, sondern Strukturen gestalten, Verantwortung übernehmen. Wann ist so ein Punkt erreicht in der Karriere eines Forschers, wo man sagt, das kann ich jetzt machen?
Ja, ich muss lächeln jetzt, weil ich hatte mehrfach die Möglichkeit, Präsident zu werden von Hochschulen, von sehr bekannten Hochschulen. Das erste Mal mit 41, als ich damals von der ETH ans Max Planck gekommen bin, da haben versucht, mich ins nahe Ausland abzuwerben als Präsident der Hochschule. Das habe ich abgelehnt damals. Ich war noch zu früh gewesen. Mit Anfang, Mitte 50 haben wir versucht, mich an eine sehr große deutsche Hochschule zu locken als Präsident. Auch wieder abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich bin eigentlich Forscher, ich möchte forschen, das macht mir Spaß. Ich möchte die Forschungsergebnisse umsetzen. Ich habe ja mehrere Firmen mitgegründet mit anderen Leuten zusammen, weil wir eben zeigen wollen, dass das, was wir tun, auch zu Produkten führen kann, die am Ende des Tages Leuten helfen können. Und das ist wirklich das Ziel gewesen. Aber als dann diese Ausschreibung kam, auf die ich dann mehrfach hingewiesen wurde, eben, Sie haben es vorhin genannt, aus diesen Strukturwandelmitteln, dann kann man mal die Fantasie spielen lassen und kann man sich sagen, mein Gott, mit so viel Geld, was könnte man tun als Chemiker von Haus aus, ich bin ja Biochemiker und auch Gesundheitsforscher, sagt man sich, was könnte man tun? Und wenn man dann überlegt, in welcher Region das stattfindet, dann kann man, glaube ich, schon mal Visionen entwickeln, wie man dieses Geld so einsetzen könnte, dass am Ende des Tages den Leuten der Region, aber über die Region hinaus in Deutschland und dann auch in Europa eigentlich zielführend eingesetzt würde. Und das fand ich ein spannendes Gedankenexperiment. Und dadurch bin ich dann eben in die Rolle als Gründungsdirektor des CDC reingerutscht. Das war jetzt nicht, dass mir langweilig war. Ich dachte, mein Gott, also Max Planck ist nicht genug für mich. Ganz im Gegenteil. Also es war eine Riesenchance und ich dachte, die muss man jetzt nutzen. Und ja, am Schluss ist unser Projekt ausgewählt worden. Ich glaube, es ist auch das Richtige für Deutschland zu dem jetzigen Zeitpunkt, wie sich zeigt. Aber das muss man natürlich auf die PS, auf die Straße kriegen.
Jetzt haben wir den Namen Center for the Transformation of Chemistry. Transformation ist ja ein Begriff, der vielfältig verwendet werden kann. Ja, also es geht um Umformung, es geht um Veränderungen von Gesellschaft, auch von verschiedenen Bereichen. Was genau ist dieses Zentrum und was unterscheidet sich beim CTC von so einem klassischen Forschungsinstitut, wo Sie ja auch große Erfahrung haben?
Ja, also ich denke, es sind zwei Aspekte. Das eine ist der Forschungsaspekt und das zweite ist der Aspekt, wie organisieren wir Forschung? Vielleicht kommen wir erstmal zum Forschungsthema selber. Wenn Sie jetzt überlegen, Sie haben eine große Summe Geldes über einen relativ langen Zeitraum, 15 Jahre, dann müssen Sie sagen, wir müssen eigentlich eine Aufgabe angehen, die eine Generationenaufgabe darstellt. Und so sind wir rangegangen. Und der Antrag wurde geschrieben, einer meiner Mitarbeiter und wir haben den kompletten Antrag geschrieben. Es war also kein Konsortium von Leuten. Wir haben gesagt, lasst uns überlegen, was ist in unserer Meinung das, was wichtig ist in der Chemie. Und das ist ein Thema, an dem ich selber vorher so nicht gearbeitet habe. Aber was natürlich auffällt, ist, die Chemieindustrie ist in Deutschland extrem stark, extrem leistungsfähig, hat extrem stark zu unserem Wohlstand beigetragen, aber sie basiert eben auf fossilen Rohstoffen. Das war früher Braunkohle im Osten, Steinkohle im Westen. Das hat sich dann geändert in den letzten 50 Jahren, dass das Ausgangsmaterial in Öl und Gas gedient haben. Und da muss man natürlich sagen, okay, es gibt zwei Aspekte dieser Energieträger. Das eine ist, die Energie zu erzeugen. Die Chemieindustrie ist extrem energieaufwendig. Können wir sagen, na gut, elektrifizieren wir das Ganze, kommen wir aus Windenergie, kommen wir aus Solarenergie. Aber selbst wenn wir das Problem lösen könnten, dann haben wir immer noch die Tatsache, dass wir Stoffe brauchen. Ja, wir können also die Chemie niemals dekarbonisieren. Dann haben wir nämlich kein Material mehr. Das ist in anderen Bereichen möglich, in der Chemie eher nicht. Und haben uns gesagt, na gut, wenn wir jetzt mal das zugrunde legen, dann wissen wir, dass wir aus den fossilen Rohstoffträgern raus müssen. Aus verschiedenen Gründen. Deutschland hat diese Energieträger nicht. Es sei denn, wir würden wieder Kohle nehmen, das ist die andere Möglichkeit, wollen wir aber nicht. Und dann muss man überlegen, okay, jetzt haben wir hier eine Industrie, die ist extrem effizient, extrem stark, ist über 170 Jahre gewachsen und jetzt nehmen wir die Rohstoffe raus. Dann ist das eine Generationenaufgabe. Das ist nicht was, was ein einzelnes Labor, ein einzelnes Institut, ich glaube nicht mal ein einzelnes Land leisten kann, sondern das ist ein Trend, der die Chemie die nächsten 30, 40, 50 Jahre beeinflussen wird. Und wir müssen uns auch ehrlich machen, das CTC alleine wird das nicht schaffen. Wir sehen uns da als einen Vorreiter, als einen Katalysator, das merken wir jetzt auch schon, das kommt sehr gut an weltweit. Wir wollen da vorangehen und ich glaube, so ein Institut wird die Arbeit nicht ausgehen in den nächsten 50 Jahren und deswegen haben wir uns entschieden, eben die Transformation der Chemie anzuschauen. Wenn wir über Chemie sprechen, müssen wir uns immer klar machen, dass Chemikalien auch Pharmazeutika sind, auch Agrochemikalien, also es sind noch viele andere Dinge dabei, die mit reinspielen, das ist ein riesiges Thema. Und da haben wir gesagt, ich glaube, das ist groß genug, dass sich wirklich rentiert, ein Großforschungszentrum mit 1000 Leuten auf so ein Thema anzusetzen.
Eine kurze Nachfrage, Herr Seeberger. Ich musste schmunzeln, als Sie gesagt haben, Sie haben diesen Antrag mehr oder weniger mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter alleine geschrieben. Oft heißt es ja so, in der Wissenschaft ist alles kollaborativ, man arbeitet gemeinsam. Aber ich stelle fest, dass gerade bei großen Projekten, zum Beispiel auch Exzellenzuniversitätsanträgen, häufig wenige Menschen diesen Antrag schreiben. Ist das so ein Phänomen, dass gerade bei den großen wichtigen Themen dann doch so die Einzelperson mehr in den Vordergrund geht?
Ich habe es auch ganz anders schon erlebt. In Anträgen, die wir geschrieben haben, haben wir oftmals Gruppen getan. Ich glaube, es gibt da nicht richtig oder falsch. Ich wollte nur was anderes sagen. Ich glaube, was ich sagen wollte, ist, dass oftmals wir aus bestehenden Strukturen heraus Anträge schreiben. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen da, sagen wir, komm zusammen, lass uns die Beutegemeinschaft bilden und lass uns dieses Wild erlegen, dieses Geld reinbringen. Aber das war ja gar nicht der Punkt gewesen. Ich glaube, uns ging es darum zu sagen, wir sind momentan nicht in der Region. Wir glauben, dass für die Region das Richtige diese Transformation der Chemie ist, weil die Region hat eine lange Historie in der Chemie, ist extrem stark. Chemie hat viel Wohlstand gebracht, auch viele Umweltprobleme. Und wenn wir das tun können, dann können wir der Region helfen. Also wie gesagt, lass uns es von der Sache getrieben sein und nicht von den Persönlichkeiten. Ich habe damals ja, wenn andere glauben, dass das vielleicht besser wäre, wenn ich das nicht mache als Gründungsdirektor, können es auch die das machen. Aber ich glaube, es geht wirklich um die Sache hier. Und ich verstehe mich jetzt hier vielleicht mehr als jemanden, der wirklich dann auch managed, organisiert, so sagt, lass uns jetzt hier die jungen Leute reinbringen oder andere erfahrene Forscherinnen und Forscher, die reinkommen, um an der Sache zu arbeiten. Aber lass uns das Team so aufstellen, dass wir die größte Chance haben, um das Thema gut zu beackern. Und ich glaube, das zeigt sich dann auch in der Struktur des CTC. Und das ist eben der zweite Aspekt, weil ich habe das große Glück gehabt, in verschiedenen Systemen arbeiten zu dürfen, in Deutschland, in Amerika und in der Schweiz an Top-Institutionen. Und ich möchte mal die Lanze brechen für die deutschen Universitäten. Ja, das ist oftmals, wird das unter Chef gestellt hier, das halte ich für falsch, denn wir haben gute Unis. Und wenn wir vergleichen mit amerikanischen Hochschulen, ja, die meisten sind nicht Harvard oder MIT, aber im Durchschnitt sind sie immer noch besser wahrscheinlich als die durchschnittliche amerikanische Hochschule. Das darf man so mal nicht vergessen. Und ich glaube, die erfüllen auch ihren Zweck. Wir haben tolle Außenuniversitäre, Max Planck, Grundlagenforschung, Fraunhofer, Angewandter, Helmholtz, die Großforschungszentren, alles super. Da war die Frage, wenn wir jetzt so ein Großforschungszentrum aufbauen, wie gehen wir das auch strukturell an? Wie organisieren wir sowas? Und da war das Primat für uns zu sagen, was soll das CTC eigentlich erfüllen? Und es ist ja ein Strukturwandelauftrag. Das Geld kommt aus Kohleausstiegsgeldern. Wenn wir jetzt am Ende des Tages der Bevölkerung in 15 Jahren 50 Nature und Science Paper hinlegen, das ist so das Top, was so geht in der Wissenschaft, und dann sagen wir, schau, dass wir schöne Paper geschrieben haben, ihr könnt die zwar nicht verstehen, aber es ist echt wichtig, dann werden die alle sagen, ey, super, Seeberger, aber davon haben wir nichts. Ja? Wenn wir aber sagen können, wir haben hier viele, viele nachhaltige Jobs geschaffen, wir haben die Chemie- und Pharmaindustrie in Deutschland gehalten, wir haben aufgebaut, wir haben ein Zukunftsmodell, das wir auch exportieren können, dann wird ein Schuh draus und ich glaube, dann hat sich die Investition rentiert. Also wir haben versucht, auch eine Struktur zu finden, die dann auf sowas einzahlt. Ich denke, das ist dann im klein genugen Rahmen, dass man mal überlegen kann, rentiert das und wenn es gut ist, kann man es vielleicht nachmachen.
Aber eigentlich verstehe ich, wollen Sie beides. Sie wollen die Paper, aber Sie wollen auch die Jobs, Sie wollen die Wertschöpfung, Sie wollen die Chemie in Deutschland. Eigentlich wollen Sie alles.
Ja, ich will alles, weil wir haben gezeigt, dass alles geht. Wenn Sie schauen, was wir gemacht haben bei uns in meinem Labor früher, dann inzwischen die Abteilung hier bei Max Planck, dann bin ich ja Grundlagenforscher. Was habe ich gemacht? Ich habe mir vor langer Zeit mal als Doktorand überlegt, dass es ja toll wäre, wenn man Zucker automatisch herstellen könnte. Mein Doktorvater hat DNA und RNA hergestellt, der hat dann die Firma Amgen gegründet, die größte Biotech-Firma auf der Welt, ist Milliardär geworden daraus. Andere haben es in Peptiden gemacht. Da habe ich gesagt, diese dritte Art von Biopolymer, Zucker, Cellulose, aus der die Bäume bestehen, Chitin, die Schalen der Krustentiere und so weiter, alles Zucker, dann ist es ja eigentlich schon recht esoterisch. Wenn man aber diese Esoterik der Zuckersynthese hinkriegt, das haben wir dann geschafft, und zwar so hinkriegt, dass man es schnell machen kann, dann gibt sich plötzlich die Möglichkeit, Syntheseautomaten aufzubauen. Die Syntheseautomaten werden heute in die ganze Welt vertrieben von einer Firma, die aus unserem Labor rauskam. Na gut, das ist überschaubar. Dann können Sie das sagen, na gut, ich kann die Zucker nachbauen, die auf Krebszellen sind und die auf Bakterien und Viren sind. Das ergibt die Möglichkeit zu sagen, ich kann neue Krebsmedikamente entwickeln. Da gibt es eine Firma in Berlin, die das jetzt angeht. Oder ich kann Impfstoffe herstellen. Da hat es eine Firma gegeben, die bereits verkauft haben, sehr erfolgreich, eine Schweizer Pharmafirma. Will also sagen, wir haben die Paper publiziert in Science and Nature, haben grundlegende Fragen gelöst und dank der Lösung der grundlegenden Fragen haben sich dann plötzlich ganze Felder eröffnet, auf denen wir Innovation als Anwendung auch schaffen könnten. Und ich glaube eben, diese Lösung von grundlegenden Problemen eröffnen uns dann über die Möglichkeit, auch wirklich neue Forschungsfelder zu ärgern.
Wenn man sich die Strategie anschaut bei Ihnen, die Begrifflichkeit, dann erinnern die mich so ein bisschen entweder an die Agentur für Sprunginnovation oder an die Hightech-Agenda, so Begriffe wie Moonshots. Das ist jetzt im Augenblick, also sagen wir mal, den haben Sie vorher gehabt, den Begriff, bevor solche Begrifflichkeiten jetzt auch bei der Hightech-Agenda eine Rolle spielen. Was genau meinen Sie in Ihrem Feld damit? Nennen Sie mal einen konkreten Moonshot. Und ist das als Begrifflichkeit nicht ein bisschen hochgegriffen? Also ich meine, schon Moonshot, da erwartet man einiges, Herr Seeberger.
Ja, natürlich. Für so viel Geld dürfen wir auch was erwarten. Moonshot heißt doch eigentlich nur, man geht etwas wirklich Großes an und man organisiert sich missionsgetrieben. Grundlegend haben wir das CTC auf zwei dieser großen Projekte aufgebaut. Das eine ist die Entwicklung eines komplett automatisierten oder, wenn Sie so wollen, selbstfahrenden Labors im Chemie- und Pharmabereich. Das halte ich ehrlich gesagt nicht für ganz so visionär. Ich denke, das ist relativ leicht machbar. Beim zweiten können wir sagen, völlig irr. Ja, wir möchten ein komplett rezyklierbares Auto herstellen. Und warum haben wir es genommen? Wir hätten auch uns entscheiden können, den komplett rezyklierbaren Staubsauger herzustellen. Jetzt ist aber Deutschland eben ein Auto.
Zu gut Deutsch komplett wiederverwertbar, oder?
Komplett wiederverwertbar, genau. Und warum geht es da? Es geht darum zu sagen, lass uns ein komplexes Konsumprodukt ansehen. Und das Auto besteht aus Batterien, also seltene Erden, Metalle, alles Mögliche, Klebstoffe, Farbstoffe, alles dabei, extremst komplex. Wenn wir das wiederverwerten können, wenn wir das rezyklieren können, dann heißt es eigentlich, dass wir alles von dem, was wir heute einsetzen, Textilien, Oberflächen, Plastik, rezyklieren können. Und ich gebe Ihnen recht, es ist immer klar, wenn man so eine große Aufgabe rausstellt, dann kann es als wahnsinnig angesehen werden. Aber ich habe das auf der anderen Seite erlebt. Ich war in den USA Doktorand 1990, dann kam jemand und hat gesagt, wir möchten das menschliche Genom sequenzieren. Da dachte ich, ja, ich glaube, du hast einen Schaden, das wird niemals passieren. Denn damals konnten wir an einem guten Tag 20 Basenpaare sequenzieren, vielleicht 50, mal lang gearbeitet haben. Da ging es ja jetzt um Abermillionen plötzlich und 11 Jahre später ist es geschafft worden. Ich glaube, man muss sich Ziele setzen, die erstmal vielleicht verrückt erscheinen, muss an diesen Zielen arbeiten. Und das ist der grundlegende Unterschied des CTC jetzt im Vergleich zu dem Max Planck oder zur Hochschule. Aber die Aufgabe des CTC ist auch eine andere zu dem Max Planck. Max Planck geht es wirklich um Greenfield, rein interessengetriebene Forschung. Und CTC möchte eben Aufgaben erfüllen. Und diese Aufgaben sind in diesen Moonshots zusammengefasst.
Aber nochmal nachgehakt, wenn ich das richtig verstehe, Moonshot ist ja extrem ambitioniert. Das ist ein Vorhaben, was sehr groß ist, mit radikal neuem Ansatz gelöst werden kann, aber eben auch mit hohem Risiko, potenzieller Unsicherheit. Es gibt auch natürlich potenziell eine sehr große Wirkung, aber man weiß eben nicht, ob die sich so umsetzt. Wie passt das zusammen mit so einer politischen Förderlogik, von der Sie ja auch in einer gewissen Art und Weise abhängig sind?
Ich glaube, es passt sehr gut zusammen. Der Vorteil beim Auto ist halt, dass wenn Sie jetzt in allen Bereichen nichts schaffen, dann denke ich mal, dann haben wir wirklich nichts erreicht. Aber da Sie ja sehr diverse Aspekte davon haben, werden Sie immer Teile oder sehr viel davon erreichen können. Das andere, was wir merken, ist, dass wir der Meinung sind, dass wir diese Ziele eigentlich nur erschaffen können, wenn man gemeinschaftlich mit anderen arbeitet. Und mir war von Anfang an ein wichtiges Anliegen, dass das CTC jetzt nicht wie ein UFO im mitteldeutschen Revier landet und sagt, ihr seid alle doof, wir wissen alles besser, wir machen jetzt mal, schauen mal zu, wie es geht und wir zeigen es euch. Nee, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Es geht jetzt auch, Sie haben vorhin gesagt, in der Anmoderation, es geht um Ostdeutschland. Ja, das ist in Ostdeutschland, in neuen Bundesländern angesiedelt. Aber wir haben die gleichen Aspekte in Westdeutschland, in den Kohlerevieren. Wir sind im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen auch dort und wir arbeiten da auch gemeinsam an Dingen. Und wir möchten nichts duplizieren im CTC, was es anderswo gibt. Der andere interessante Aspekt, seitdem das CTC dann ausgewählt wurde und seitdem jetzt auch dann endlich Richtung Verständigung geht, haben wir ganz große Initiativen im Ausland gesehen. Holland hat gesagt, Mensch, die Deutschen machen was, lass uns auch 100 Millionen gehen. England geht rein, Singapur kommt jetzt, andere Länder, die jetzt da reingehen. Und ich glaube, was wir sehen werden, ist, dass diese Denke Einzug hält in der ganzen Welt, die sagen, das ist ein Thema, da können wir uns mit einbringen. Und beim Human-Genom-Projekt damals war ja auch aufgeteilt, Japan, Amerika, Deutschland waren alle dabei gewesen. Und das ist eigentlich das, was ich anstoßen möchte. Ich glaube, was wir machen müssen, wir müssen Anstoß geben zum Umdenken in der Chemie. Wir werden Beiträge leisten, hoffentlich auch wichtige Beiträge, aber ich glaube, wenn es wir nicht machen, werden es auch andere tun. Und ich bin überzeugt, dass die Transformation der Chemie kommen muss. Die wird auch kommen. Die Frage hat sich für mich damals nur gestellt, kommt sie jetzt und kommt sie hier in Deutschland? Da haben wir eine Chance, dass es weiter bei uns stattfindet. Oder kommt sie in 10 Jahren in Asien und dann können wir hier die Gehsteige hochklappen. Und ich glaube, das darf nicht passieren. Und dazu ist die Chemie einfach für unsere Volkswirtschaft auch zu wichtig. Und in der Anmoderation haben Sie ja gesagt, ja, es geht um Bildung, es geht eine positive Geschichte zu erzählen. Als Chemiker kann ich Ihnen leidgeprüft sagen, dass wenn Sie im Flugzeug sitzen oder im Bus und es sagt einer was zu Ihnen, was machen Sie denn? Und dann sagen Sie den Chemiker, dann heißt es meistens, oh je, Chemie habe ich schon in der Schule abgelegt, fand ich damals schon blöd und Sie verseuchen ja eh nur alles. Und da muss man ganz klar sagen, jawohl, die Chemie hat große Dienste geleistet, ja, aber, und das sehen wir auch im mitteldeutschen Revier, na, Silbersee, in Bitterfeld und solche Dinge, es war nicht alles nur positiv. Aber ich glaube, was das CDC jetzt zeigen kann, ist, dass wir als Chemikerinnen, Ingenieure, Biologen an Dingen arbeiten können, um wirklich wichtige Probleme zu lösen. Ich glaube, das ist eine sehr positive Sache, wenn man den jungen Leuten erzählen kann, schon mal her, du kannst helfen, dass wir hier Sachen besser machen. Und ich glaube, da ist, müssen wir reingehen.
Wir können den Blick jetzt noch mal ein bisschen größer aufziehen. Wir haben jetzt über Chemie vor allem gesprochen, aber im Grunde haben wir in Deutschland, und wir haben gesagt, es ist nicht nur Ostdeutschland, das stimmt, wir haben in Deutschland insgesamt einen Punkt erreicht, an dem wir das, was wir an Innovationen haben und auch die Wege hin zu Innovationen hinterfragen müssen. Ja, man kann das jetzt ein bisschen zugespitzt eine Art Modernisierungskrise nennen. Man kann das einen Innovationsrückstand nennen. Wir wollen ja wollen ja zuversichtlicher sein. Also man könnte einfach sagen, wir haben da Herausforderungen, ja. Und das große Bild ist jetzt, wenn man so möchte, dass die neue Bundesregierung, dass das neue BMFTR, die Hightech-Agenda Deutschland, ich habe sie vorhin schon angesprochen, formuliert hat, auch mit einigen Geld unterlegt hat. Das passt auf den ersten Blick gut zusammen mit dem, was Sie tun, oder? Auf den zweiten auch?
Es passt auf jeden Blick gut zusammen. Ich glaube, es ist auch sinnvoll. Wir müssen uns, wie gesagt, als Gesellschaft fragen, wo wollen wir hin? Wie soll es aussehen? Die Welt ändert sich. Wir wollen Technologiesouveränität haben. Wenn wir uns überlegen, Deutschland war die Apotheke der Welt vor 100 Jahren. Fast alle Medikamente kamen aus Deutschland, wurden auch hier hergestellt. Und wenn wir dann während der Pandemie gemerkt haben, dass bei uns selbst einfachste Schmerzsäfte, andere Sachen gefehlt haben, dann sind es Dinge, die eigentlich so nicht gehen. Ich muss auch zugeben, das war auch Sachen, die mich damals berührt haben während der Pandemie. Das war in der Zeit, als dann auch die Ausschreibung kam für die Strukturwandelmittel. Ein früherer Titel, den wir mal hatten, war Chemieresilienz, also sicherzustellen, dass die Chemikalien, seien es pharmazeutische Wirkstoffe, seien es Klebstoffe, was auch immer, in Deutschland weiterhergestellt werden. Weil ich meine, das ist natürlich auch was, worauf die Hightech-Agenda abzielt, ne? Souveränität, Sicherheit, jetzt nicht nur im Chemie- und Biotech-Sektor, sondern Mobilität, Energie und so weiter. Und ich glaube, das müssen wir eigentlich tun, müssen wir einfach tun. Wenn wir es nicht tun, dann kommen wir in Abhängigkeiten und Abhängigkeiten können extrem schwierig sein. Das habe ich in der Pharmazie erlebt, wo ich Länder erlebt habe, die halt sich erpressen lassen von anderen Ländern durch Antibiotika. Und ich glaube, da möchte Deutschland niemals hinkommen. Und da macht es schon Sinn zu sagen, na gut, wir nehmen jetzt Geld in die Hand, aber das Geld in die Hand genommen, um eben am Ende des Tages auch unsere Probleme zu lösen.
Also ich möchte das nochmal aufgreifen, weil Sie gerade auch den Anfang verwiesen haben. Wir sagen, Chemie ist systemrelevant. Ja, drittgrößte mit Pharma zusammen eigentlich Industrie in Deutschland. Letztendlich mit 240, 50 Milliarden Umsatz auch als Exporteur stark. Die Systemrelevanz ist erkannt. Bei Bildung haben wir die eigentlich auch erkannt. Und trotzdem funktioniert es in Teilen einfach nicht, weil wir nicht die richtige Energie in das System hineinbringen oder eben weil Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, Umweltschutz, jetzt auch das Thema Energie ist ja auch ein großes Thema, was Chemie angeht, uns systemisch bremsen. Sehen Sie da eine Möglichkeit, das in irgendeiner Art und Weise aufzubrechen, gerade mit dieser positiven Perspektive in die Zukunft?
Also ich kann jetzt nicht für das Gesamtsystem sprechen, ich bin ja bloß einfacher Chemiker. Aber ich glaube, wir können mal in der Chemie schauen. Was wir wissen ist, dass die Leute dahin gehen, wo es gute, gut bezahlte Arbeitsplätze gibt. Und vielleicht Arbeit, die auch sinnvoll ist. Und das merken wir immer öfter, Leute möchten an Dingen arbeiten, die sinnstiftend sind, die am Ende des Tages für eine bessere Umwelt sorgen, die für ein besseres Leben sorgen. Und ich denke, das ist gerade der jungen Generation extrem wichtig. Wenn ich jetzt mit dem Modell im CTC komme, dann kann ich sagen, schau her, wir haben hier Probleme, die kann man auch lösen, die sind nicht einfach zu lösen, aber du kannst beitragen. Dann ist es was, mit dem man eine positive Geschichte erzählen kann und auch gute Leute anziehen kann. Weil die guten Leute gehen dahin, wo das passiert. Ich denke, ein Problem ist, und das ist wichtig für das CTC auch, es darf eben nicht nur eine Forschung bleiben, die am Schluss des Tages kein Produkt hervorbringt. Und das CTC hat auch unter anderem in seiner Agenda Aspekte der Wirtschaftlichkeit und der Nachhaltigkeit. Denn am Ende des Tages müssen Produkte rauskommen, die Kundinnen und Kunden auch kaufen möchten und die sie auch bezahlen können. Wenn wir Dinge machen, die keiner kauft, dann ist dieses CTC auch zum Scheitern verurteilt. Und wenn wir Dinge machen, die am Schluss des Tages so teuer sind, dass sich keiner leisten kann, haben wir auch ein Problem. Also ich glaube auch, dass man wirklich alles das immer ganzheitlich anschauen muss. Und es hilft auch nicht, wenn wir ideologiegetrieben sind und sagen, es muss einfach so sein, es muss dann super Nachhaltigkeit sein, und alles ist toll, aber es kauft keiner. Am Ende des Tages wird es dann eben aus dem Ausland beschafft. Und wenn wir, was wir gemacht haben über viele Jahre, Jahrzehnte, wir haben unseren Dreck nicht mehr bei uns produziert, sondern halt in die Silberseen dann exportiert nach Asien, nach China, Indien und dann entstehen die dort. Das heißt ja, wenn ich diese Schweinereien auslagere, habe ich den Dreck nicht mehr vor meiner Haustür, aber als globales System habe ich nichts gewonnen und ich habe meine Arbeitsplätze verloren und möglicherweise sind die Prozesse noch schlechter als vorher. Also ich glaube, die zurückzubringen macht Sinn, weil umweltfreundlicher, weil die Logistikwege kürzer werden und weil wir Arbeitsplätze bringen. Und ich glaube, die Leute sehen das und dann ist auch die Chance, gute Leute wieder dafür, für diese MINT-Fächer zu interessieren. Und das ist natürlich auch ein Ansatz fürs CTC, dass wir sehr frühzeitig beginnen. Wir haben jetzt erste Schülerlabore durchgeführt. Es gibt übrigens in Deutschland über 400 Schülerlabore. Und ich kann es allen Lehrern und Schülern bloß mal empfehlen, macht mal sowas. Weil am Ende des Tages machen doch Leute Chemie, weil es auch Spaß macht, was zusammenzumischen. Und wenn es kracht und stinkt, ist auch okay. Das darf nicht auf Industrieebene passieren. Aber ich denke, um Leute zu begeistern, nein, es passiert was. Man kann was völlig Neues schöpfen. Und das ist doch auch was Tolles als Forscher und als Forscher. Sowas zu machen, diese Begeisterung muss doch da sein. Ich glaube, wenn wir nur über negative Sachen und dauernd über Sorgen reden, dann ist das ja auch schön und gut, muss auch gemacht werden. Aber ich glaube, man muss über Begeisterung, intellektuelle Herausforderungen und Schaffenskraft sprechen. Und die sehe ich in Deutschland auch. Aber die muss auch gefördert werden von jungen Leuten. Muss sagen, super, gut, dass du in die Richtung gehst. Geh in diese Richtung und mach da weiter. Es gibt Optionen. Und ich muss ja sagen, Ende des Tages, wenn jemand in dieser Industrie arbeitet, dann verdienen die momentan noch sehr gutes Geld. Und das muss auch mal thematisiert werden.
Wichtiger Appell, positiv verstärken. Nachgefragt, nochmal Hightech-Agenda. Welche Erwartungen, welche Wünsche haben Sie? Einiges ist ja im Werden. Man wünscht sich manchmal, dass es mit der Umsetzung ein bisschen schneller geht. Ihr Kommentar aus dem CTC Richtung Dorothee Bär und Hightech-Agenda.
Ich glaube, wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, mal was anderes zu probieren. Würde es alles dann immer funktionieren? Nein. Das CTC hatte zu Anfang vorgeschlagen, eine ganz andere, neuere Struktur zu nehmen. Da sind wir noch nicht jetzt. Das geht jetzt langsam voran. Die Idee des CTC war damals gewesen, zu sagen, lass uns eben diesen wissenschaftlichen Teil stellen neben einen Teil, der das Ganze umsetzt und lass uns all das unterlegen mit einem Risikokapitalfonds. Wir haben auch Geldgeber schon dazu gehabt, um das zu tun. Das ist die Herausforderung natürlich zu sagen, lass uns sicherstellen, dass das öffentliche Geld, das private Geld nicht verkreuzt werden. Es darf nicht passieren, dass öffentliches Geld in den Taschen von Privatpersonen abendet am Schluss des Tages, ist völlig klar. Das kann man technisch alles lösen, ist auch möglich. Aber ich denke dann, solche Dinge zu tun, auch strukturell andere Sachen anzugehen, das ist für eine große Verwaltung nie ganz einfach. Wir sind da in Gesprächen, es zieht sich noch ein bisschen hin, aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Und ich wünsche mir da Mut von Entscheidungsträgern, das voranzubringen, danach genau hinzuschauen, dass da eben nicht was schiefläuft. Aber ich glaube, man muss immer neue Wege gehen können und sagen, was funktioniert, was geht nicht. Man schaut oft nach USA, als jemand, der im MIT war, meine ersten beiden Firmen aus dem MIT rausgemacht habe. Ich kann jetzt sagen, wissenschaftlich super, aber auch nicht besser als jetzt das Max Planck zum Beispiel. Auch im wirtschaftlichen Bereich, ja, auch sehr gut. Aber ehrlicherweise ja auch nur MIT, Stanford, ein paar andere große Zentren, ist ja nicht überall so. Und ich glaube, das andere Problem oder Herausforderung, die wir in Deutschland haben, sind zwei Dinge. Das ist zum einen dieses, ja, ich sag mal Perfektion vielleicht zu sagen, ich weiß nicht, wie ich es 100% richtig machen kann, mach ich mal lieber gar
Mache ich es
nichts.
lieber gar nicht,
Genau,
genau.
ist ja auch bequemer. Ich denke, das ist das eine. Auch gepaart damit, dass da oftmals Leute sagen, und das ist dieser gewisse Neidfaktor, ach naja, wir wussten, es geht nicht und es hat noch nicht geklappt, weil du hast ja eh keine Chance gehabt. Ich glaube, das ist da ein bisschen hämisch. Und natürlich muss man überlegen, warum ist man gescheitert? War es Arroganz oder völlige Überheblichkeit oder waren es andere Dinge? Aber das sind Dinge, wo die Amerikaner vielleicht auch mal ein bisschen unvoreingenommen herangehen. Bei Amerikanern, das war schon falsch, weil es sind ja sehr viele Migranten, wie auch ich und andere, die ja da waren, das gemacht haben. Und das andere ist natürlich auch, wenn es dann Erfolgsmodelle gibt und wenn Leute Geld verdient haben an diesen Errungenschaften, dann kommt es ja immer der Allgemeinheit zugute über Steuergelder und andere Sachen. Aber ich glaube, in Deutschland erzählen wir sehr selten die Geschichten der positiven Erfolge, weil dann Leute oftmals auch neidisch sind. Die bösen Unternehmer, die sich jetzt die Taschen voll machen. Und ich glaube, da muss man auch sehr gut aufpassen, weil am Ende des Tages brauchen wir Rollenmodelle, an die sich dann auch junge Leute wenden. Ich sage jetzt mal im Fußball, die sehen, hey super, die Fußballer verdienen einen Haufen Geld und die sind Superstars, da möchte ich auch hin. Ich glaube jetzt niemand sagt, oh, ich möchte unbedingt Chemiker werden, weil ich stinkreich werde und dann so toll berühmt werde. Das ist eher nicht der Fall.
Ich sag mal, ein großer Vorteil, den wir in Deutschland auch haben, ist die Langatmigkeit, ist das falsche Wort, den langen Atem, den wir haben. Also 2038 soll der Ausbau des CTC abgeschlossen sein. Ab da soll es dann in die jährliche normale Förderung reingehen. Das heißt, Sie haben richtig Zeit auch für den Aufbau. Sie können richtig was entwickeln. Nee, Sie schütteln den Kopf. Sie sind da nicht so optimistisch, dass Sie so viel Zeit
Nein, wir
haben.
haben keine Zeit. Also, Sie kennen mich noch nicht so gut, aber wer mich kennt, weiß, es muss schnell gehen. Wir sehen ja jetzt, was passiert ist. Wir haben den Antrag vor 4,5 Jahren gestellt. Es war damals klar, dass die Transformation stattfinden muss. Wir wussten, worum es geht. Können Sie natürlich sagen, das war die Pandemie und dann kam die Ukraine-Krise, alles gut, es hat es noch beschleunigt. Aber wir sehen ja momentan die Probleme, in denen die Chemieindustrie steckt, die Pharmaindustrie steckt. Das haben wir damals schon gewusst und ich muss auch sagen, die schlechte Nachricht ist, auch nach der Ukraine-Krise wird sich das nicht grundlegend ändern. Die Energiepreise sind vielleicht etwas günstiger, aber grundsätzlich hat Deutschland wenig eigene Rohstoffe. Wir werden wahrscheinlich höhere Energiepreise haben als die meisten Länder, die mit Photovoltaik arbeiten könnten. Es sei denn, wir schaffen jetzt die Fusion, Teil der Hightech-Agenda. Wäre super, da haben wir schon ein Problem gelöst. Aber der Chemie-Herausforderung wird weiterhin da sein. Das
Bis
heißt,
wann wollen Sie den Ausbau fertig haben? Bis wann wollen Sie Ihre 1.000 Leute haben?
ja, ich brauche erstmal Platz. Das heißt, wir müssen ja auch bauen. Also, das ist eigentlich der limitierende Faktor. Das heißt, wir gehen jetzt in temporäre Gebäude rein, um das schneller zu machen. Es muss schnellstmöglich gemacht werden.
Also.
Und das ist was, was mich auch frustriert, wenn Sie jetzt sagen, Herr Seber, geben Sie uns genaue Zahlen, da kann ich nur verlieren, weil ich leider Gottes nicht der Herrscher über diese Dinge bin. Ich kann es nur beschleunigen, so schnell es geht. Ich kann aber sagen, dass aus den Ländern raus, aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, wir unglaubliche Unterstützung erfahren. Das ist auf Seite der Ministerpräsidenten klar verstanden und nicht erst jetzt in den letzten Monaten von Anfang an klar verstanden. Und beschweren sich oftmals über die Politik und die machen nichts. Nee, die sind ja wirklich am Drücker und ich muss auch sagen, auch das Ministerium mit Frau Baerz, ich glaube, man hat verstanden, wir müssen hier was machen, wenn wir es nicht tun, dann bekommen wir echt noch ein massiveres Problem. Und ich eigentlich habe ganz gute Hoffnung, dass wir jetzt hier endlich mal vorankommen.
Ich bringe das mal auf einen Satz. Chemie ist zentral für Transformation, aber Transformation braucht Wettbewerbsfähigkeit. Und da sind Sie jemand, der unheimlich pusht, Herr Seeberger. Das ist für die Region gut, aber das ist wahrscheinlich auch für Deutschland gut und natürlich auch für das gesamte System, was dahinter steckt. Jetzt haben wir schon gesagt, langatmig und langer Atem, das ist ja schon so ein lustiges Widerspruchspaar. Aber wir haben vielleicht noch weitere lustige Dinge, die wir an dieser Stelle berichten können. Wir machen immer ein Bildungs-Fun-Fact. Das heißt, Herr Seeberger, bei aller Arbeit, die Sie hier jeden Tag leisten, gibt bestimmt auch Episoden aus Ihrem Leben, die so ein bisschen skurril, ungewöhnlich, lustig sind. Haben Sie da was für uns?
Ich habe nichts aus meinem eigenen Leben, aber ich habe was, wenn man sich um CDC beschäftigt, dann hört man so verschiedene Dinge, die man vorher nicht kannte. Ja, ich bin ja, wie gesagt, Biochemiker und Chemiker. Aber wenn wir uns überlegen, dass die Kunststoffe, die wir heute einsetzen, wir hören ja Mikroplastik und alles Mögliche, die Einführung der großen Kunststoffe, die wir heute einsetzen, das war in den 50er Jahren, vor 70 Jahren. Wir haben seitdem keine neuen Kunststoffe mehr eingesetzt. Das muss man sich mal vorstellen, das ist eigentlich irre, ja? Weil, wenn Sie überlegen, die ersten Kunststoffe kamen so in den 30er Jahren, kam das Konzept mal raus, ja? Und jetzt, sagen wir mal, kotzen wir uns mit Sachen rum, die vor 70 Jahren letztes Mal wirklich eingeführt wurden. Und davon habe ich mir eigentlich auch gar keine Vorstellung gemacht, was das für uns eigentlich bedeutet. Ne? Und das ist das, was wir, glaube ich, in der Chemie auch zum Teil falsch gemacht haben, dass wir den Leuten auch gar nicht sagen, worum es geht. Das Gleiche, wenn sie Batterien rezyklieren, dann ist beim Batterierezyklieren das Lithium wird zu 0% recycelt. Genau 0% würde ich sagen, im Drogeriemarkt abgeben. Und das sind Dinge, da machen wir uns überhaupt keine Vorstellung davon. Ich glaube, dieses Bewusstsein zu schaffen bei Leuten führt dann dazu, dass man überlegt, können wir da nichts tun. Und dieses Plastikbeispiel, das ich gerade gegeben habe, ob es ein Funfact ist, weiß ich nicht, weil Plastik hat das
Ein
Leben der Leute.
Trauerfekt, oder, Herr Seeberger? Ein Trauerfekt.
Ja, Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, ich meine, ja, freilich, jetzt haben wir alle Mikroplastik, alles ganz fürchterlich, ich bin ja auch dabei. Aber das Plastik ist deswegen überall, weil es ist leicht, es ist relativ haltbar, es ist preisgünstig gewesen, man kann es in allen möglichen Farben und Formen darstellen und dann hat man halt schöne Strohhalme, was da sonst was, was alles gibt. Die Leute fanden es gut. Deswegen ist es auch da. Die Frage ist jetzt halt, können wir das Gleiche tun, um diese schönen Produkte zu haben, aber aus Materialien, die eben wie in der Natur, die Zucker von den Bäumen, Zellulose oder Proteine, die sich wieder rezyklieren lassen. Und ich glaube, das ist auch die Grundlage wieder zurück zur Natur. Zu sagen, wir möchten eigentlich all das, was unser Leben angenehmer, sicherer, länger macht, haben, aber gleichzeitig die negativen Sachen nicht haben. Und ich denke, das ist, was vor 100 Jahren passiert ist. Da haben wir gesagt, Mensch, geil, wir können jetzt Polymere machen, aber haben wir auch gemerkt, hoppla, jetzt haben wir was gemacht, was nie mehr weggeht. Und jetzt ist vielleicht nochmal Zeit, in der zweiten Runde zu drehen und zu sagen, hoch, lass uns mal nachdenken und Dinge tun, die ihrer Natur entsprechen.
Das war ein Gipfel der Bildung mit Peter Seeberger. Haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, Patrick, ich glaube, wir haben viel gelernt.
Absolut. Und ich habe Chemieleistung gehabt. Ich fand das immer toll. Bin aber dann doch nicht in die Chemie gegangen. Da war ich nicht gut genug zu. Also ich finde es sehr faszinierend. Und danke auch für den Frustfact zum Schluss nochmal. Das ist so eine Mischung aus allem. Frustration, Erkenntnisgewinn und gleichzeitig die Idee, wie man es neu machen kann in der Zukunft. Eine Herausforderung auch für das CTC.
Ja, und ich muss natürlich an dieser Stelle etwas gestehen, falls mein ehemaliger Chemielehrer zuhört. Ich war einer von denen, der Chemie recht früh abgewählt habe. Gebe ich zu. Ich habe mich vorhin daran erinnert gefühlt, als Sie das sagten. Aber Sie haben es geschafft, Herr Seeberger, bei mir eine nicht geahnte, gekannte Faszination für Chemie auszulösen. Vielen Dank dafür, für diesen Gipfel der Bildung. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, alle, die zugehört haben, abonnieren Sie gerne, empfehlen Sie uns weiter, schreiben Sie gerne Themen, Kommentare, was wir diskutieren sollen, vielleicht auch Gesprächspartner, die wir einladen sollen. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Machen Sie es gut, bis zur nächsten Folge des Gipfel der Bildung.
Tschüss.